Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt, zu einer Sommerfolge, zu einer ganz warmen Folge, zu einer Folge mit einer Autorin, die der ein oder andere, die ein oder andere von euch sicher schon mal in irgendeiner Weise gehört hat, über die sie schon mal gestolpert sind, vielleicht auch was gelesen habt. Und sie war auch schon mal ganz kurz Thema in einer unserer vorherigen Folgen. Diese Folge liegt auch schon etwas zurück. Das war die Folge über Catherine Mansfield, wo wir die Autorin, über die wir heute sprechen werden, auch schon mit erwähnt haben. Und genau, Sarah, du wirst uns heute etwas mehr über wen erzählen?
Ja, hi, liebe Marianne, vielen Dank für die kleine Einführung. Genau, heute geht es um eine Autorin, von der ich eben auch dachte, der Name ist mir bekannt, aber ich habe noch nie was gelesen, das wird jetzt Zeit. Es geht um Virginia Woolf. Letztes Mal angeteasert mit einem kleinen Zitat, haben wir hier eine Autorin, von der glücklicherweise sehr viele sinnige oder auch lustige Zitate überliefert sind. Und wir befinden uns, wie du es schon sagst, wer die Folge über Catherine Mansfield gehört hat, in einer ähnlichen Zeit und haben es wieder mit einer britischen Autorin zu tun. Ich habe vorhin mal geschaut, das ist jetzt die 46. Podcast-Folge, da habe ich mich total gefreut. So viele Autoren haben wir schon vorgestellt, Marianne, das ist richtig cool, oder?
Ja, wir haben irgendwie so unsere 44. Folge, unsere Schnapszahl-Folge oder auch ganz viel irgendwie nicht so zelebriert so richtig, weil wir die Zahlen irgendwie nicht so auf dem Schirm haben. Also es sind einfach viele, oder bei mir ist es jetzt auch so ganz oft, dass ich denke, naja, das ist ja die Autorin, die wir, keine Ahnung, vor einem halben Jahr hatten, und dann erinnert mich irgendein Social Media Account daran, schau doch mal, was vor 2 Jahren war, und dann ist es so, dass wir meistens dann doch schon länger zurückliegend über jene Autorin geredet haben. Ich glaube, bei mir war das Mary Shelley, wo ich das dachte.
Hm. Ja,
und
ja,
das ist halt wirklich schon doch etwas länger her. Und uns fällt das gar nicht so auf. Aber schön. Also ich bin gespannt, wann es die 100 sind. Man müsste jetzt irgendwie rechnen, ne? Je nachdem, aber gut. Je nachdem, manchmal haben wir ja auch eine kleine Pause dazwischen oder so.
Genau, je nachdem, wie fleißig wir auch sind. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und man spinnt ja dann auch so ein Netz und dann wird auch immer wieder eine Referenz hergestellt zu einer Autorin, die man schon mal besprochen hat im Podcast. Über sowas freue ich mich sehr. Und heute, genau, ist das unter anderem auch mit Catherine Mansfield und Virginia Woolf der Fall. Und es wird sicherlich auch nochmal auf andere Autoren eingegangen werden, dazu später mehr. Aber genau, wir spinnen das Netz der Autorinnen dieser Welt heute ein bisschen weiter und heute geht es um Virginia Woolf. Sie wurde 1882 in London geboren und starb 1941 in Sussex, also auch in Großbritannien. Das so als Eckdaten, um zu zeigen, in welcher Zeit wir uns hier befinden. Und ich muss sagen, Virginia Woolf war eine Autorin, da habe ich mir so ein bisschen so einen regnerischen Herbst, einen kalten Winter zurückgewünscht, um diese Leseruhe zu finden, die mir jetzt mitunter beim größten Sonnenschein und 24 Stunden draußen Aktivitäten vielleicht ein bisschen gefehlt hat.
Okay.
Genau, das vielleicht so schon mal als kleiner Vorausblick. Aber vielleicht mag ja jemand auch ein bisschen schwerere Urlaubslektüre im Sommer sehr gern. Schauen wir mal. Für mich war es jetzt eher verglichen mit einem Gericht eher wie so ein Weihnachtsbraten mit Rotkraut und Klößen.
Das ist ganz schön.
Genau, Virginia Woolf gilt als führende britische Autorin der klassischen Moderne, um das mal literaturhistorisch so ein bisschen einzuordnen. Und besonders bei ihr und auch auf den ersten Blick bemerkenswert, sie war auch als Verlegerin tätig. Sie ist die Mitbegründerin des Verlags Hogarth Press, der in den 1920er Jahren in London gegründet wird. Darauf komme ich später nochmal zurück. Ist hier eine Besonderheit bei dieser Autorin, die auch als Verlegerin gearbeitet hat. Man kennt sie von verschiedenen Romanen, Erzählungen und ich würde schon vermuten, rückblickend am berühmtesten ist sie mit ihrem Essay auch geworden, A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein übersetzt im Deutschen, von 1928. Und da geht es ganz grob zusammengefasst um Frauen und Literatur. Dazu kommen wir später nochmal im Detail. Man kennt ihr Porträt oder ihr Profil sicherlich auch, weil es ein ganz berühmtes Foto gibt, auf das man immer wieder stößt. Also es wird an verschiedenen Stellen wirklich als Vermarktung von Literatur oder von Literatur von Frauen verwendet. Das ist dieses berühmte Porträt, wo man sie im Profil sieht mit der weißen Bluse, jung, 20-jährig. Da hieß sie noch Virginia Stephen, ihr Geburtsname. Und das geht tatsächlich ganz schön rum und wird ja teilweise auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, missbräuchlich verwendet, groß vermarktet. Ich musste so ein bisschen denken an meine Lieblingskünstlerin Frida Kahlo. Da kann man ja auch alles davon bekommen mittlerweile mit ihrem Konterfei drauf. Das scheint mir bei Virginia Woolf ähnlich zu sein. Wobei ich jetzt denken würde, viele, die dieses Bild eben kennen, haben jetzt noch nicht ein Buch von ihr zur Hand genommen. Da schließe ich mich jetzt auch mit ein. Bis vor kurzem war das ja auch so. Und man kennt ihren Namen sonst noch von einem Theaterstück, das sehr berühmt verfilmt worden ist. Und zwar im Originaltitel Who's Afraid of Virginia Woolf? Und das wurde eine Oscar-prämierte Hollywood-Verfilmung. Und es geht eigentlich überhaupt nicht um Virginia Woolf in dem Film. Das nur nochmal am Rande. Das ist ein ganz anderer, ganz interessanter Fun-Fact, fand ich. Das ist ja einfach nur ein Spiel mit diesem Kinderlied Wer hat Angst vor dem bösen Wolf tatsächlich. Und in dem Film geht es eben um einen Ehekrieg, aber jetzt nicht tatsächlich um Virginia Woolf oder so. Bevor wir jetzt über die Literatur und ihren Stil reden, klar, so ganz kann man das nie ausblenden, wenn man sich mit dem Leben der Autorin beschäftigt. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, habe ich mir so ein paar Eckdaten mal rausgesucht, die ich an ihrem Leben spannend fand, die ich ja gerne mit euch teilen möchte. Da gibt's bestimmt auch einiges, über das wir dann nochmal ein bisschen gesondert sprechen. Da gibt's doch einiges Kurioses auch in ihrem Leben, in ihrer Biografie. Und genau, damit lege ich einfach mal los. Virginia Woolf kam als Tochter des Historikers Leslie Stephen zur Welt mit dem Geburtsname Stephen. Und ihre Mutter war Julia Stephen. Interessant an der Ehe der beiden war, dass das für beiden, für ihre Mutter sowie für ihren Vater, die zweite Ehe war. Ist ja doch relativ unüblich noch zu der Zeit, ne? Und das hatte dann auch zur Folge, dass Virginia sehr viele Geschwister und Halbgeschwister hatte. Also insgesamt 3 Geschwister und 4 Halbgeschwister, also 7 Geschwister, war also ein großer, turbulenter Haushalt, so kann man sich das sicherlich vorstellen. Die Familie war auch recht gut betucht. Also Virginia hatte zum Beispiel Privatunterricht, hat nie eine Schule besucht. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist ja doch was, was einen als Kind sehr prägt, so die Freundinnen und Freunde in der Schule. Das gab's bei ihr nicht. Aber ja, ich habe mir das so vorgestellt, dass sie sicherlich sehr viel mit ihren Geschwistern verbracht hat, sehr viel Zeit. Es ist hier auch in ihren Notizen, also sie hat sehr viel autobiografisch geschrieben und auch viele autobiografische Notizen sind überliefert, werden Andeutungen gemacht, dass es sein kann, dass Virginia in ihrer Kindheit an sexuellem Missbrauch durch 2 ihrer Brüder gelitten hat, dass sie das erfahren musste als Kind. Mal so gedeutet. Wie gesagt, sie selbst macht auch Andeuten. Ihre Biografin Hermione Lee schreibt über diesen Aspekt: Das Beweismaterial ist stark genug, aber auch vieldeutig genug, um widersprüchlichen psychobiografischen Deutungen den Weg zu ebnen, die ganz unterschiedliche Darstellungen von Virginia Woolfs Innenleben zeichnen. Also sie hatte auch Zeit ihres Lebens psychische Probleme, litt an Depressionen, an depressiven Phasen, teilweise an ja Phasen, die an Verfolgungswahn erinnern. Und ja, viele führen das dann eben ganz schnell darauf zurück, dass das in der Kindheit sicherlich so stattgefunden hat. Ist hier natürlich mit Vorsicht zu genießen, ne? Wollte ich hier eben mal kurz erwähnen am Rande.
Allein darüber könnte man schon eine ganze Folge machen, gerade wenn diese depressiven Verstimmungen Thema sind, was ja heute auch ganz stark wieder kursiert. Viele, sage ich mal, auch so eine Art Selbstdiagnose machen und das ja auch so ganz viele Ursachen haben kann. Und ich stelle mir gerade vor, wie schwer das damals dann noch gewesen sein muss, wo es einfach diese ganzen klinischen Möglichkeiten ja in der Form so noch nicht gab, wie es heute ist. Ich glaube, heute sind wir auch noch nicht so weit, wie es wünschenswert wäre, weil das ja so ein breites Feld ist, so viele Spektren aufweist, dass alle Krankheiten, glaube ich, die mit der Psyche in Zusammenhang hängen. Und ich muss da immer daran denken, wie wenig unser Gehirn auch erforscht ist. Und was das für Schwierigkeiten aufweist, naja, und dann diese Geschichte mit der Vergewaltigung, da muss man dann auch noch hinzufügen, dass wenn das wirklich stattgefunden haben sollte, dass es dann natürlich wieder auch schwer war, sowas nachzuweisen, dass das damals auch schwerer war als heutzutage. Du hast gerade schon die Biografin angesprochen. Was ist denn das für ein Buch, wo sie das erwähnt hat?
Da muss ich nochmal nachschauen. Quelle? Es gibt tatsächlich gar nicht so viele Biografien. Also Hermine Lee wird immer wieder genannt als Autorin ihrer Biografie. Da muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, wie das Buch konkret heißt.
Okay, naja, das können wir euch ja dann
in die Shownotes packen. Das kommt auf jeden Fall mit rein. Genau, das kommt auf jeden Fall als Empfehlung mit rein, weil sie hier tatsächlich auch sehr differenziert im Blick auf das Leben. Also man ist ja schnell versucht, gerade bei so einem krassen Aspekt, der vermutet wird in der Kindheit, ist man ja sehr schnell versucht, das sofort als Schablone auf literarische Deutung ihres Werks direkt so drauf zu ballern. Das hat man leider immer wieder in der Literaturwissenschaft. Aber ich hatte hier den Eindruck, dass Hermine Lee wirklich zu empfehlen ist, weil sie das Ganze behutsam und differenziert anpackt und das eben nicht, wie gesagt, als Schablone über das ganze Werk und Schaffen von Virginia Woolf legt. Genau.
Okay.
Ja, Virginia wollte früh Schriftstellerin werden. Das hat natürlich auch mit dem Elternhaus zu tun. Sie hat das als Kind so mitbekommen. Im Haus verkehrten auch sehr viele Intellektuelle, es wurden Salons abgehalten. Der Vater schrieb ja selber auch, wie gesagt, war als Historiker aktiv und in so einem Umfeld, dann liest man natürlich auch viel und möchte mitmischen. Sie hat teilweise auch dem Vater ausgeholfen, hat dort mitgeholfen bei der Literaturarbeit. Und genau, so hat sie das schnell auch für sich entdeckt und gemerkt, dass das ihr Talent und ihre Leidenschaft ist. Im Jahre 1904 passieren dann zwei Dinge in ihrem Leben. Ihr Vater verstirbt und sie lernt ihr Ehemann Leonard Woolf kennen. Da kommt dann der Name später auch dazu. Den zukünftigen Ehemann lernt sie über ihren Bruder kennen, denn die beiden haben am gleichen College studiert und waren befreundet. 1905, das fand ich besonders bemerkenswert, super interessante Geschichte. Da ziehen die Geschwister eben nach dem Tod des Vaters aus dem Elternhaus aus und ziehen in ein eigenes Haus nach Bloomsbury und gründen im gleichen Jahr die gleichnamige Bloomsbury Group. Was war das für eine Gruppe? Sie führen die Salons sozusagen weiter. Also sie sind eine Gruppe künstlerischer Intellektueller, könnte man sagen. Ich habe mir die Namen auch alle durchgelesen, die würde ich euch jetzt ersparen. Ich kannte sie kaum, ist eben britische Elite zu der Zeit. Heute bei uns würde ich jetzt behaupten, nicht mehr so richtig bekannt. Aber man kann sich diese Gruppe, glaube ich, sehr gut vorstellen. Man trifft sich jeden Donnerstag zu Hause im Haus der Geschwister Stephen. Und ich habe hier ein Zitat gefunden. Ziel der Gruppe war es, das englische Spießertum war der Gegner, den sie gemeinsam bekämpfen wollten, in der Literatur, der Kunst und in der Sexualität. Also es sollten hier die Normen aufgebrochen werden. Sie haben experimentiert und sich ausgetauscht. Und es kam hier, da musste ich sehr, sehr lachen, auch zu einem Streich, den diese Gruppe gespielt hat. Es war extrem mutig und auch irgendwie sehr albern. Und ja, ich musste wirklich sehr drüber lachen. Das ist der sogenannte Dreadnought-Streich. Also Dreadnought war der Name eines berühmten Kriegsschiffes zu der Zeit, übersetzbar mit Fürchte nicht. Das macht den Inhalt des Streiches gleich noch viel spannender. Und zwar haben sich einige Leute der Bloomsbury Group, Virginia Woolf darunter, haben sich verkleidet als Delegation aus Abessinien, um dieses Kriegsschiff zu besuchen und dort sich in Kauderwelsch irgendwie zu verständigen und als ausländische Abgeordnete eben dem britischen Militär zu huldigen und sich rumführen zu lassen als Special Gäste. Es wurden dann auch dort eine Hymne gespielt und sie wurden empfangen mit allen möglichen Ehren. Und sie hatten sich einfach verkleidet und Blackfacing vom Feinsten die Gesichter schwarz gemalt und haben gesagt, sie sind die Delegation aus Abessinien. Total weird. Und es hat auch alles wirklich geklappt. Und sehr witzig. Ich habe hier noch eine kleine Passage, die das ganz gut zusammenfasst. Virginia Duncan und zwei ihrer Freunde trugen orientalische Fantasiekleidung, angeklebte Bärte und waren bis zur Unkenntlichkeit schwarz geschminkt. Sie besichtigten die Dreadnought, die zu dieser Zeit als modernstes Kriegsschiff der Welt galt und in der britischen Öffentlichkeit hohes Prestige genoss, als Delegation aus 4 fürstlichen Diplomaten aus Abessinien, einem Mitglied des British Foreign Office und einem Dolmetscher. Also sie haben sich wirklich komplett falsche Identitäten zugelegt, sind damit durchgekommen, wurden aufs Schiff gebracht und es gibt sogar ein Foto davon,
Nein.
wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, wo auch Virginia Woolf verkleidet mit drauf zu sehen ist. Und man denkt sich, wow, die haben einfach verkleidete, angemalte Leute auf das Kriegsschiff gelassen, haben für sie ja Hymnen gespielt und sie dort geehrt. Also wirklich ein sehr gelungener Streich, der dann auch durch die Presse an die Öffentlichkeit gebracht worden ist, durch die Gruppe. Und sie konnten auch mehr oder weniger Strafen entkommen, weil sie im Prinzip nicht gegen irgendein Gesetz verstoßen haben zu der Zeit. Also total, total verrückter Streich, der, finde ich, diese Gruppe einem persönlich irgendwie nochmal näher bringt. Ne? Also man merkt, okay, die haben das jetzt auf das Establishment und auf die Regierung und auf strenge Regeln und das Militär abgesehen, auf die Obrigkeit und haben sich hier tatsächlich ihren Spaß gemacht. Ja,
ja, wahrscheinlich, weil sie keinem ja auch direkt geschadet haben. Ne? Also die haben jetzt, sage ich mal, nichts beschädigt oder irgendjemand diffamiert, außer natürlich, dass das Blackfacing natürlich absolut nicht klar geht. Heutzutage ist klar, das lassen wir jetzt der Zeit geschuldet mal außen vor. Ich frage mich gerade auch, wie die da draufgekommen sind. Also da muss ja auch irgendwer das dann öffentlich gemacht haben, also dass das so wahrgenommen wurde als Delegation, dass das nicht nur irgendwelche Leute waren, die da plötzlich waren, sondern die müssen das ja auch in der Form präsentiert haben, ne?
Mhm. Die haben das in einem Telegramm vorher angekündigt
Okay.
Genau. Und dann gab es eben einen Dolmetscher, der auch Teil der Gruppe war, ne? So kann man das dann so ein bisschen faken.
Also es gab so eine Inszenierung, ne?
Genau, es wurde komplett inszeniert, es war durchdacht und trotzdem denke ich mir, dass keiner von der Gruppe gedacht hat, dass sie wirklich da so weit kommen. Das könnte ich mir eben auch vorstellen. Ne?
Ja,
und dann
ja.
ist es so weit gekommen, dass es sogar ein offizielles Foto davon existiert und überliefert ist. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, krass, okay, also Virginia Woolf ist jetzt nicht nur diese vielleicht manchmal schwer zugängliche Autorin, sondern auf jeden Fall auch hat einen krassen Sinn für Humor und ist auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit. Das war so mein erster Einblick, dieser Streich, der mich dann, wo ich wirklich 10-mal nochmal nachgelesen habe, weil ich dachte, ich habe mich verlesen, das kann doch nicht sein. Doch, ja, die waren hier so drauf und haben hier diesen Streich gespielt. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz unterhaltsam, ja.
Weil du es gerade gesagt hast, lustiges Bild von einer Autorin, wo man das jetzt so nicht erwarten würde. Weißt du, an welches Bild ich da denken muss? Kennst du dieses Bild? Die Autorin hatten wir noch nicht von Lou Salome, Friedrich Nietzsche und Rainer Maria Rilke. Das ist
ja.
Das ist auch so bekannt, also wo sie praktisch auf so einem Kahn ist und die beiden wie so Ochsen davor spannt mit einer Peitsche in der Hand, was ja zur ähnlichen, also auch so zur Jahrhundertwende ist. Und das weiß ich noch, wo ich Lou Salome das erste Mal begegnet bin, habe ich auch gedacht, krasses Bild für die Zeit. Und da musste ich ja daran denken mit diesen ja scherzhaften Bildern und dass das ja damals auch schon da war, dass die Leute natürlich Humor hatten. Also wir sollten vielleicht darauf hinweisen an der Stelle, dass das natürlich der Art der Fotografie auch geschuldet ist, dass die meisten Leute da ernst gucken, weil die mussten unheimlich lange stillhalten auch.
Ja.
Und dann war es ja auch so, dass es damals auch noch, glaube ich, als jetzt nicht unbedingt schicklich galt, auf dem Bild zu lachen. Das war ja bei den Gemälden früher so, dass das als ordinär galt, wenn man auf einem Bild gelacht hat. Aber ich glaube, gerade wo dann immer mehr die Fotografie aufkam und das immer mehr üblich war, auch dass Menschen, die jetzt nicht unbedingt adlig waren oder total reich, es irgendwie mal sich ermöglichen konnten, wenigstens einmal im Jahr oder so eine Fotografie erstellen lassen zu können, es trotzdem noch so war, dass die einfach extrem lange stillhalten mussten. So, und da war es, glaube ich, einfacher, ja, normal, sag ich mal, oder ernster zu schauen, als jetzt die ganze Zeit die Mundwinkel nach oben zu haben. Und deswegen ist es immer sehr witzig, wenn dann doch mal an der einen oder anderen Stelle Fotografien aus der Zeit auftauchen, die humoristisch sind auf so eine Art und Weise, ne? Weil ich stelle mir dann mal vor, wie lange die da gestanden haben, dann mit dem Kahn und keine Ahnung. So da war. Ja.
Das verstärkt diesen Effekt einfach noch, ne? Diesen Effekt des Komischen. Aber das Bild, was du meinst, ist wirklich, das ist total absurd. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass sie dann auch wirklich bewusst so geguckt haben, weil es das einfach nochmal viel komischer macht. Man denkt irgendwie, man guckt nicht richtig, ne? Also, das ist auch auf jeden Fall ein total witziges und berühmtes Bild. Da hast du recht. Ja, das kann man hier ganz gut vergleichen, vielleicht, ja. Ja, witzig, okay. Vielleicht zeigen wir euch das auch nochmal auf den Social-Media-Kanälen dann das Bild. Also es ist wirklich, man denkt, man sieht nicht richtig so. Also ganz verrückte Geschichte jedenfalls. Also mutig waren sie auf jeden Fall. Also ne, das hätte auch anders ausgehen können vielleicht. Aber genau, das war jetzt hier der Streich der Bloomsbury Group. Ich glaube, legendärer ist es nicht mehr geworden. Ansonsten haben sie sich tatsächlich eher zum intellektuellen Austausch getroffen. Zurück zu Virginia. Zu der Zeit veröffentlicht sie auch schon bereits in Zeitschriften. Also wir sind jetzt so im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Sie veröffentlicht in Zeitschriften und lehrt selber auch natürlich sicherlich, um ein bisschen Geld auch zu bekommen, lehrt Literatur und Geschichte an einem College für berufstätige Erwachsene. Das fand ich auch ganz interessant. Sie hatte eine Privatlehrerin oder Lehrer und unterrichtet dann aber selbst. Das zeigt ja auch schon, wie viel Bildung sie sich tatsächlich dann auch, ja, sicherlich mehr oder weniger auch selbst angelesen hatte, ne? 1909 ist ein sehr glückliches Jahr für Virginia, denn sie erbt von einer Tante stattliche 2500 Pfund. Das war damals natürlich sehr, sehr viel Geld, was ein großes Plus für die Beförderung ihrer literarischen Tätigkeit war. Also das war auf jeden Fall eine riesige Hilfe, dass sie hier die Zeit hatte, sich auf ihre Literatur und auf das Schreiben zu konzentrieren. 1912 heiratet sie dann Leonard Woolf und nimmt den Namen Woolf an. Der Arzt rät ihr aufgrund ihres Gesundheitszustands von Kindern ab. Das lässt sich jetzt wieder auf ja weniger körperliche als neuronale, psychische Gebrechen und Leiden zurückführen tatsächlich bei ihr. Ich habe aber gedacht, vielleicht war dieser Rat allerdings nichts, was ihr zu sehr geschmerzt hat, denn man findet auch in den Briefen an Leonard oder auch ja in überlieferten Schriften von ihr, dass sie ihn, Zitat, auf keine Weise anziehend findet. Also Die beiden führen eine sehr glückliche Ehe, aber ja, es scheint jetzt nicht so das Körperliche im Fokus zu sein. Sie haben sich gut verstanden, wer weiß, was da noch war. Aber genau, die Ehe bleibt auf jeden Fall kinderlos, aus welchen Gründen auch immer. 1915 ist der erste literarische Meilenstein für Virginia Woolf, denn es erscheint ihr erster Roman The Voyage Out, die Fahrt hinaus im Deutschen. Und 1917, auch relativ bald danach, kommt es zur Gründung des eigenen Verlags zusammen mit Leonard Woolf, ihrem Ehemann. Sie gründen den Verlag Hogarth Press. Und der war mir tatsächlich vorher auch schon ein Begriff. Und ich wusste gar nicht, dass die beiden Woolfs da dahinter stecken. Das hat mich jetzt bei der Recherche auch total gefreut. Also es war dann doch das ein oder andere, ja, bekanntere Buch dabei tatsächlich. Das erste Buch, was die beiden veröffentlicht haben, hat zwei Geschichten umfasst. Das war eine Geschichte von Virginia und eine Geschichte von Leonard, fand ich auch ganz nett. Und das war tatsächlich hier auch noch nicht so professionell ausgereift, wie der Verlag sich dann später entwickeln wird. Also sie haben hier wirklich den Buchstabensatz in Heimarbeit erarbeitet und mussten immer wieder neu setzen und neu setzen, weil sie nicht so viele Buchstaben hatten in ihrem Setzkasten und so weiter. Und sie haben dann eine zweimonatige Druck- und Satzarbeit hinter sich gebracht für 150 Exemplare, wie gesagt, handgefertigt und handgebunden in dem Verlag Hogarth Press. Bis zum Jahr 1932 entstanden insgesamt 34 Bücher in eigenhändiger Arbeit des Verlags. Der Verlag blieb auch im Heim der beiden, also Hogarth House, deshalb heißt der Verlag auch so. Allerdings hat sich das dann doch mehr oder weniger professionalisiert im Laufe der Zeit. Und ja, 34 Bücher, das kann sich ja auf jeden Fall schon sehen lassen. Virginia liest und lektoriert, das ist ihre Aufgabe, also sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Sie entscheidet sozusagen, was gut ist und was nicht und arbeitet an den Texten auch mit, die später veröffentlicht werden. Da muss sich tatsächlich auch die Parallele zu einer anderen Autorin ziehen. Da ist mir direkt auch Toni Morrison eingefallen. Andere Zeit, aber auch Toni Morrison hatte ja bei Random House als Verlegerin gearbeitet. Und klar, da hat man eine große Entscheidungsgewalt und sicherlich fällt dann doch der Blick ein oder das andere Mal mehr auf eine Autorin, als wenn wir jetzt hier nur einen Mann am Werk hätten. Also diese steile These würde ich jetzt hier auf jeden Fall mal wagen. Und hier haben wir auch den Fall, dass, genau, Catherine Mansfield hatte zum Beispiel auch eine Veröffentlichung im Hogarth Verlag. Virginia Woolf erlangt tatsächlich auch zeitlebens schon große Berühmtheit, jetzt nicht nur im Nachgang als Wiederentdeckung, zumindest in Großbritannien. Da wird sie zum Beispiel 1924 von der britischen Vogue als Verlegerin und brillanteste Autorin der jüngeren Generation in die Hall of Fame aufgenommen. Also in der Vogue war sie auf dem Cover. Das fand ich auch ganz spannend.
Das ist ja sowas, was man als erstes überhaupt nicht denken würde, ne? So Vogue, heutzutage ganz anders konnotiert als damals. Und das ist natürlich sehr spannend, weil ich mir auch noch nicht bewusst war, dass es diese Zeitschrift jetzt auch schon so lange gibt. Aber stimmt, klar, da war ja auch Marilyn Monroe und so, die war ja da auch drauf.
Ja, total. Und es gibt ja auch diese verschiedenen Ausgaben, ne? Die deutsche Vogue, die britische, die französische. Ist auch nochmal interessant hier in dem Fall, genau, ja, ja. Und New York Times war sie auch auf dem Cover. Also sie war damals tatsächlich zu ihrer Zeit auch schon recht berühmt, zumindest in Großbritannien. Und ja, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass sie nicht nur selbst Autorin, sondern auch Verlegerin war. Also hier vielseitig talentiert, ist natürlich super cool zu der Zeit, auch als Frau. Da hat sie nochmal so ein bisschen die Frauenrechtsbewegung gepusht, genau. Noch ein persönlicher, wichtiger Punkt für Virginia Woolf. Im Dezember 1922 lernt sie die Schriftstellerin Vita Sackville West kennen. Die beiden beginnen eine enge Freundschaft, die auch sehr lange anhält und auch teilweise rückblickend als Liebesbeziehung gedeutet wird. Und Vita Sackville West hat auch ja in ihren Briefen das tatsächlich auch offenkundig bezeugt. Und es geht auch um ja eine sexuelle Beziehung, also vermutlich war das tatsächlich so. Genau, die beiden hat hier jedenfalls sehr viel verbunden und sie verbringen viel Zeit miteinander. Und ja, sie war auch natürlich dann für sehr viele literarische Figuren Vorbild für Virginia Woolf. Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu. Ich fand auch den Vornamen Vita sehr schön, also Vita, so wie der Lebenslauf, fand ich tatsächlich nicht schlecht. Also wer von euch noch in der Kinderplanung ist, ich finde, das kann schon auch mit und auf die ein oder andere Vornamenliste wandern. 1925 erscheint Mrs. Dalloway. Das ist ein sehr berühmter Roman, der tatsächlich auch ja heute in Deutschland noch viel gelesen wird, auf den man immer wieder stößt, wenn man sich mit Virginia Woolf mal beschäftigen möchte. Und dieser Roman wurde sehr bekannt und berühmt für die literarisch-experimentelle Form. Was macht Virginia Woolf hier? Sie nutzt den sogenannten Stream of Consciousness, den Bewusstseinsstrom, der in der klassischen Moderne in der Literaturgeschichte große Erfolge feiert. Bekannter ist damit noch James Joyce geworden mit seinem Roman Ulysses, den ich leider nach 3 Seiten weglesen musste und zudem unser Literaturprofessor an der Uni auch gesagt hat, jeder, der sagt, er hat diesen Roman ganz gelesen, lügt. Mrs. Dalloway ist hier nicht so umfangreich, hat allerdings auch wirklich, finde ich, herausfordernden Charakter beim Lesen. Es geht um diese innere Handlung, es passiert sehr viel in der Psyche von Mrs. Dalloway und äußerlich wenig. Dazu kommt eine sehr verschachtelte, anspruchsvolle, lyrisch-poetische Sprache, Sprünge, assoziative Sprünge. Also da ist wirklich sehr, sehr viel los und es braucht ein wenig Zeit und Wille, sich damit zu beschäftigen. Ist aber, wie gesagt, ein berühmter und sehr lesenswerter Roman auf jeden Fall. Mrs. Dalloway, große Empfehlung.
Das ist wahrscheinlich das, was du auch am Anfang meintest, dass es sich hier anbietet, wenn man dann doch mal die eine oder andere Stunde mehr zu Hause verbringt und dann sich den etwas umfangreicheren Werken zu widmen.
Auf jeden Fall. Dranbleiben lohnt sich hier. Ansonsten muss man immer wieder neu ansetzen, neu einsteigen. Das ist jetzt hier gerade bei der etwas anspruchsvolleren Form doch dann ein Nachteil, wenn man nur wenig am Stück liest. Ganz genau, ja, ja, da hast du völlig recht, das meinte ich dann vorhin auch. 1928, also 3 Jahre später, erscheint dann Orlando. Wieder ein Roman, in der deutschen Übersetzung heißt das Buch Orlando, eine Biografie. Finde ich jetzt sogar noch ein bisschen passender, weil Virginia Woolf hier wirklich mit der Form der Biografie spielt. Also Orlando hat es nie gegeben. Und das ist tatsächlich ein sehr kurioser Roman. Er handelt von einem Mann, Orlando ist der Mann, und der verwandelt sich im Lauf der Geschichte zu einer Frau, wacht einfach auf und ist dann eine Frau. Also Virginia spielt hier mit der Form der Biografie, inhaltlich spielt sie mit Geschlechterrollen und es ist super viel los in dem Buch. Orlando lebt auch über mehrere Jahrhunderte hinweg, also es ist tatsächlich sehr absurd und kurios, hätte man vielleicht einer Virginia Woolf als wichtige Autorin der klassischen Moderne vielleicht auch erstmal so nicht zugetraut und ich hatte davor auch tatsächlich noch nie von dem Roman gehört.
Aber top aktuell, ne, in der heutigen Debatte.
Absolut, absolut. Im Jahr 1933 folgte eine Veröffentlichung, von der ich auch eine Aussage von Virginia Woolf selbst gefunden habe, dass sie ja diese Veröffentlichung so ein bisschen bereut hat. Und zwar recht lustig, das Buch heißt Flash und Es handelt von Abenteuern eines Cockerspaniels. Habe ich auch gedacht, muss ich mir eigentlich mal besorgen. Hundegeschichten interessieren mich natürlich immer. Auch sowas gibt's von Virginia Woolf tatsächlich. Genau, nochmal ganz kurz zu Orlando. Du hast es schon gesagt vorhin, dass das ein total aktuelles Thema ist, ne? Genderfluidität oder das Spiel mit Geschlechtern oder auch mit Geschlechterrollen. Es ist tatsächlich so, dass Virginia Woolf heute von der Queer-Community viel gelesen wird oder sich dass es hier Referenzen gibt und hier auf jeden Fall eine Fangemeinschaft existiert, weil das für sie in ihrer Literatur auf jeden Fall auch ein Thema war, ne? Geschlechtzuschreibungen oder eben das Spiel auch mit dem Geschlecht. Ganz spannend eigentlich, ja. Genau, bei Flash, Abenteuer eines Cockerspaniels, da ist mir dann zum ersten Mal ja so richtig aufgegangen, dass gesammelte Werke auf einem Buchtitel nicht unbedingt heißt vollständige Gesamtausgabe.
Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen.
Genau, wir haben tatsächlich beide uns das gleiche Buch gekauft, ne? Und zwar gesammelte Werke von Virginia Woolf aus dem Anaconda Verlag. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es ist ja doch überschaubar. Die Seiten sind zwar sehr dünn und das Buch ist recht dick, aber das sind die gesammelten Werke. Ja, sind es auch, aber in dem Fall, also genau, es sind einfach gesammelte Werke und nicht Gesamtausgabe. Und das war mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst. Also ich habe tatsächlich erst gedacht, ich habe jetzt hier die kompletten Werke von Virginia Woolf in der Hand. Wie ging es dir?
Nee, ist einfach nur schlau formuliert.
Ja, das ist wirklich gut hingekriegt, ja.
Es gibt diese Reihe ja von mehreren AutorInnen und das ist mir bei der Recherche tatsächlich auch bei den anderen aufgefallen. Weil ich habe ja mehrere Ausgaben, unter anderem zum Beispiel auch von Edgar Allan Poe, und das auch schwer, eine Gesamtausgabe, wie du so schön sagst, zu finden. Das stückelt sich tatsächlich auf, gerade weil es bei ihm auch so ist, dass sich da Lyrik und Kurzgeschichten und Geschichten sehr oft voneinander trennen, also dass das getrennt voneinander verkauft wird und nicht als Gesamtwerk. Dadurch habe ich da so einen ganzen Stapel von verschiedenen Ausgaben. Und bei Virginia Woolf ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, so wie auch bei anderen AutorInnen. Ich möchte es aber an der Stelle trotzdem ganz gerne empfehlen, weil es einfach einen sehr, sehr guten Überblick gibt. Gerade was das angeht, was du am Anfang gesagt hast, dass das ja doch eine Autorin ist, die man irgendwie immer mal hört und dann weiß man gar nicht so richtig, was hat die jetzt eigentlich gemacht und was hat die geschrieben. Und da will ich das eigentlich schon ganz gerne empfehlen, weil es ist einfach auch eine schöne Gesamtausgabe, sage ich jetzt schon, ne? Es ist einfach eine schöne Ausgabe ihrer gesammelten Werke, weil ja, Sarah hat mich da direkt mit angesteckt, als sie mir das Bild geschickt hat, wo sie gesagt hat, guck mal, was bei mir angekommen ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das brauche ich jetzt auch. Jetzt liegt es hier rum. Wie viele Seiten sind es, Sarah? Ja, doch an die 800, ne? Also man hat trotzdem ordentlich was zu tun. Und Sarah hat es ja vorhin auch schon erwähnt, also sie ist ja der Worte nicht müde und was deren Länge auch angeht, ihrer Geschichten, also da werdet ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einblick zu ihrem Leben haben und genau auch zu ihren wichtigsten Werken. Aber das stimmt, das ist mir tatsächlich ja auch aufgefallen, dass man sich da schnell mal verliest.
Ja, tatsächlich, es war mir wirklich nicht bewusst, aber du hast schon recht, man kann damit eigentlich auch nicht wirklich was verkehrt machen. Im besten Fall hat sich ja hier eine kluge, verständige Person Gedanken gemacht, was man in eine gesammelte Werkeausgabe packt, und hat schon eine kleine Vorauswahl getroffen. Und dass da jetzt die Abenteuer eines Cockerspaniels nicht mit drin sind, das ja mag vielleicht nur mich an der Stelle ein bisschen geschmerzt haben.
So herrlich. Ach, Sarah. Ich habe natürlich wieder eine meiner blöden Assoziationen. Ich liebe das.
Du schießt los. Das ist doch nicht blöd.
Nee. Ich habe das immer geliebt. Es gab so eine Serie, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, schon ganz toll alt, Benji, Geschichte eines Hundes. Und ich habe das als Kind geliebt, da rennt so ein total niedlicher Hund. Der sah, also mein Hund sah dann irgendwie auch so aus, obwohl ich die Benji-Geschichte vorher kannte. Und das ist so aus der Sicht eines Hundes erzählt. Und
ach, schön.
Der läuft so von zu Hause weg, so eine ganz niedliche Fellnase und erlebt dann so Sachen. Und damals gab es natürlich noch nicht so, dass die jetzt ihre Schnauze, also so Lippen bewegen konnten, sondern das war dann immer so, als wenn der so denkt, ne? Und dann wurde das so aus dieser Ego-Perspektive erzählt. Ich habe das als Kind, da habe ich das total geliebt mit dem Hund und so. Ja. Und da hat sich wahrscheinlich auch diese Affinität zu Hunden entwickelt, unter anderem. Und jetzt, weil wir in unserer letzten Folge, hört doch gerne auch nochmal in unsere letzte Folge rein, hatten wir auch das Thema Hunde. Und zwar, nee, Quatsch, wir hatten nicht das Thema Hunde, wir hatten das Thema Horror. So, fängt auch mit H an. Und jetzt kommt halt irgendwann, ich glaube, in den nächsten Monaten auch einen Horrorfilm raus, der aus der Sicht eines Hundes erzählt wird.
Wow, okay.
Und ich freue mich ja so mega drauf, weil es wäre natürlich mega interessant, sich vorher die Flash-Geschichte durchzulesen. Flash hieß sie doch, ne?
Genau, Flash.
Ja, vielleicht ist es ja eine Anspielung, vielleicht findet man ja Referenzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein trashiges Ding wird oder ob das vielleicht wirklich auch mit Anspielungen arbeitet, aber das fände ich ja mega witzig. Also ich werde diese Flash-Geschichte mir auf jeden Fall und so. Also das ist ja großartig. Vielen Dank für den Tipp.
Ja,
ich auch mega spannend und kann das komplett nachvollziehen, dass du da wahrscheinlich ein bisschen geknickt warst. Aber ich finde es super. Der Cocker Spaniel. Aber hast du da irgendwas vielleicht noch so an Background-Info gefunden? Oder hatte sie selber einen Hund? Weißt du das?
Ich glaube ja, aber Flash war tatsächlich der Hund von einer befreundeten Person von ihr. Also Flash. Ach, siehste, ich habe gedacht Flash, Blitz, aber Flash ist ja wieder was anderes. Jedenfalls der Hund hieß tatsächlich auch so. Und ja, nachdem sind dann die Geschichten entstanden. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine kleine literarische Tradition, wo aus Sicht eines Hundes geschrieben wird. Ich habe zumindest von Paul Auster auch einen frühen Roman gelesen, den ich leider sehr misslungen fand.
Okay.
Das hat mich auch total interessiert und Paul Auster habe ich schon immer gerne gelesen. Aber das war nix. Also vielleicht lag es auch mit an der Übersetzung, aber da war ich mir mit meiner Mama, die da auch sehr bewandert ist und gerne Paul Auster liest, einig. Das war leider nichts.
Okay.
Aber ich glaube, wenn man ein bisschen guckt und gräbt, gibt's da bestimmt einiges in die Richtung. Ja, waren einfach schon immer ein enges Team, ne? Hunde und Menschen, also liegt irgendwie nahe. Ja, genau. Wäre vielleicht auch mal eine extra Folge wert. Schauen wir mal.
Aus der Sicht des Hundes.
Genau, genau.
Aber dann nur Hündin, ne? Sonst passt ja nicht bei uns rein.
Hündin oder Autorin oder vielleicht sogar beides, ja. Stimmt. Genau. Interessanter Fakt auch noch für das nächste Partygespräch. Wie ich finde, 1939 lehnt Virginia Woolf den Ehrendoktortitel der Universität Liverpool ab. Einfach, weil sie gegenüber der, Zitat, Academic Machine immer sehr kritisch eingestellt war. Also sie hat das da nicht alles befürwortet, was da im akademischen Betrieb vor sich ging. Waren ja auch ja hauptsächlich Männer-Colleges und sowas. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat. Zu der Zeit gab es 2 Frauen-Colleges, glaube ich, erst in England. Genau, und sie lehnt den Ehrendoktortitel 1939. Ja, das ist dann schon später natürlich, ne? Lehnt sie ihn tatsächlich ab. Fand ich ganz interessant, weil der wird ja sonst doch immer recht gerne angenommen. Ist ja auch eine Ehre, sowas verliehen zu bekommen. Wollte sie nicht. Inzwischen sind wir im Jahr 1940 angelangt. Schicksalsträchtiges Jahr für Europa. Der Zweite Weltkrieg. Und Virginia Woolf und Leonard Woolf beschließen, hier Vorkehrungen zu treffen. Sollte Großbritannien besetzt werden, sollte es zu einer Besetzung kommen, dann wollen die beiden sich das Leben nehmen. Sie besorgen sich Gift und diverse andere Dinge. Und ja, es ist dann allerdings so, dass auch Virginias Depressionen zurückkehren. Sehr schlimm. Sie durchleidet eine sehr schlimme Phase diesmal. Und so kommt es dann im Jahr 1941 zu Virginias Tod auf sehr dramatische, unglückliche Weise. Sie geht in einen Fluss. Use geschrieben, ich weiß leider nicht, wie man den spricht, gehört zum Ärmelkanal, nicht unweit ihres Hauses von Lennart und sich selbst. Sie beschwert ihre Manteltasche mit Stein und anhand 2 Abschiedsbriefe, die sie hinterlässt für ihre Schwester Vanessa ein und für ihren Ehemann, geht die Polizei dann auch aus, dass es sich wirklich um einen Selbstmord gehandelt hat. Und ja, sie schreibt in dem Abschiedsbrief an ihren Mann: Alles außer der Gewissheit deiner Güte hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass 2 Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Sehr tragisch hier die letzten Worte. Es ist dann so, dass der Ehemann Lennart ihre Asche auf dem heimischen Anwesen, ich glaube, er vergräbt die Urne, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls ist die letzte Ruhestätte von Virginia Woolf und dann später auch von ihrem Ehemann auf dem eigenen Anwesen unter 2 Ulmen, die im Freundeskreis der beiden Lennart und Virginia genannt wurden, was ich hier auch einen sehr romantischen, schönen Gedanke fand, dass die beiden hier ihre letzte Ruhe gefunden haben. Rein literarisch ist es so, dass dann der Nachlass vom Ehemann verwaltet worden ist, der Virginia doch um, ich glaube, mehr als 40 Jahre tatsächlich überlebt hat, also doch längere Zeit. Und dass durchaus auch kritisch betrachtet werden kann, welches Bild er von ihr überliefert sehen möchte. Ne? Also das hatten wir zum Beispiel auch bei Sylvia Plath. Ich erinnere mich, hier haben wir wieder eine Referenz zu einer älteren Folge. Der Nachlassverwalter ist auch in diesem Fall ihr Ehemann und er hält zum Beispiel die Briefe oder auch andere Notizen sehr lange unter Verschluss von Virginia. Also viele, die Biografien im Nachgang verfassen wollten, werden hier zurückgewiesen. Und er entscheidet selbst, was veröffentlicht wird und welches Bild, ja, mehr oder weniger gefiltert von ihr nach außen dringt bis zu seinem eigenen Tod. Ne? Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Dazu empfehle ich auf jeden Fall den Aufsatz von Nicole Seifert, unserer sehr geschätzten Autorin und Literaturwissenschaftlerin, der wir die erste Folge gewidmet haben mit ihrem Buch Frauenliteratur. Sie hat über Virginia Woolf einen Aufsatz geschrieben, wo sie das eben nochmal anführt. Wie ging das weiter mit ihrem Nachlass? Wie hat der Ehemann und weitere, zum Beispiel die Familie auch von Vita Sackville-West, was haben die wann veröffentlicht? Welches Bild haben sie von ihr dann auch geprägt? Ne? Also man kann ja durchaus dann ja die Depression und die psychische Haltung oder die zugeschriebenen Krankheitsverläufe und Diagnosen durchaus eben auch sehr stark auf die Literatur legen als Schablone, wie gesagt. Oder die Personen an sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, glorifizieren oder eben ein bestimmtes Bild schaffen, ne? Und das liegt dann tatsächlich in den Händen derer, die den Nachlass eben verwalten. Ne? Das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiges Thema, was hier an der Stelle nicht vernachlässigt werden sollte. Kommen wir jetzt, wir haben es natürlich jetzt auch schon immer wieder angeschnitten, aber jetzt kommen wir zu dem berühmten Essay, den wir uns auch beide vorgenommen haben bei dieser Folge. Das ist ein Essay von ungefähr 130 Seiten, Ein Zimmer für sich allein, A Room of One's Own, veröffentlicht 1929 im Verlag der Eheleute Wulff im Hogarth Press Verlag. In unserer Ausgabe 2020 erschien im Anaconda Verlag und übersetzt von Christel Kröning in dem Fall. Ist ja auch sehr wichtig, gerade ja in so einem speziellen literarischen Format, dass die Übersetzung dann auch wirklich gelungen ist. Ich habe es jetzt nicht verglichen, aber ich fand es tatsächlich sehr gut zu lesen. Ich habe, wie gesagt, mich mit anderen literarischen Werken von ihr so ein bisschen abgemüht. Den Essay fand ich wirklich ganz toll. Ist sonst auch nicht unbedingt meine lieblingsliterarische Form, muss ich sagen, weil mir dann oft so das Fantastische oder so fehlt. Da muss man sich jetzt hier bei dem Essay überhaupt keine Gedanken machen, denn es wird sehr viel fantasteriert, könnte man sagen. Also sie erfindet hier Figuren, die in dem Essay vorkommen und die Figuren streben dann Recherchen an, von denen hier berichtet wird. Es ist verschachtelt, es gibt auch wieder mehrere Ebenen, auf denen hier erzählt wird und es schwankt zwischen humoristischen Aussagen, sarkastischen Aussagen über sehr fundierte Recherche auch zum Thema Frauen und Literatur und was Autoren überschreibende Frauen zutage gefördert haben, was sie für Meinung haben oder auch was sie für, ja, in Anführungszeichen wissenschaftliche Ergebnisse haben. Können Frauen überhaupt schreiben, beziehungsweise warum können Frauen nicht schreiben? Warum ist das weibliche Gehirn dafür nicht ausgelegt? Also man kann sich hier sehr amüsieren und man muss manchmal manche Stellen wirklich auch mehrfach lesen, um rauszufinden, ist das jetzt wirklich recherchiert und ein Zitat? Gibt es hierfür eine Quelle von einem Autor, der das wirklich gesagt hat, weil es wirklich einfach, also es ist unglaublich, dass sowas in einem Buch mal gedruckt wurde als Meinung über Frauen, als Wissenschaft dargestellt. Oder ist das jetzt was, was sie selbst so ein bisschen zugespitzt formuliert hat? Aber das ist tatsächlich hier in dem Essay eigentlich ganz gut gekennzeichnet und die Quellen von Zitaten, die Virginia Woolf nutzt, sind auch immer mit angegeben. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall sehr viel los. Also der Essay besteht auch aus 6 Kapiteln, also man sieht, es geht rund. Und fängt dann eigentlich auch an mit der Aussage, auf der man den Vortrag runterbrechen kann. Also es war gedacht als 2 Vorträge für ein College tatsächlich auch. Ja, wurde aber tatsächlich nie so vorgetragen. Es sind, wie gesagt, 130 Seiten. Aus Zeitgründen wurden die Vorträge dann wohl abgebrochen und später hat sie das eben als Essay aufgearbeitet und natürlich noch ein bisschen ergänzt und ein bisschen ausgeschmückt. Und dann kam das in gedruckter Form glücklicherweise raus. Und die Hauptaussage aus diesem Essay ist, 500 Pfund im Jahr und ein Zimmer für sich allein ermöglichen es einer Frau, Schriftstellerin zu werden. Und es ist tatsächlich so, in den Parts, wo Virginia Woolf selbst spricht in dem Essay, richtet sie sich auch an Frauen, die das vielleicht versuchen möchten, Autorin zu werden und selbst schriftstellerisch tätig zu werden, und ermuntert und ermutigt sie trotz diesem großen Gegenwind, der ja über die Jahrhunderte Schriftstellerei Frauen hier entgegengetreten ist. Also sie sagt zum Beispiel, das fand ich auch ganz plausibel, das habe ich vorher so mir noch gar nicht bewusst gemacht. Es ist ja auch nochmal schwieriger, für Frauen loszulegen in der damaligen Zeit, weil einfach hier eine lange Reihe von Vorbildern oder von, ja, von Schreibtradition einfach fehlt, ne? Also klar, es gibt männliche Vorbilder, aber bei weiblichen Vorbildern wird's dann eben schon eng. Und klar ist Schriftstellerei und Literatur was, was sich eben erstmal entwickeln muss und ja, eben nicht einfach da ist, sondern auch was eben eine bestimmte Geschichte mit sich bringt. Und das fand ich für mich eigentlich auch jetzt einen sehr bemerkenswerten Fakt und Gedankengang, den ich jetzt unter anderem aus dem Vortrag für mich mitgenommen habe. Was war denn bei dir, Marianne, so was dir hängen geblieben ist beim Lesen? Oder hast du bestimmte Anmerkungen zu dem Essay Ein Zimmer für sich allein?
Auf jeden Fall. Also ich habe da so viel Assoziationen drin gehabt, weil die Form, wie sie das macht, diese Form des Essays, wie sie das eigentlich das erste Mal auch gemacht hat in dieser Mischung, wie du es gerade schon gesagt hast, mit Realität und Fiktion und dann auch diese, ja, so eine provokante und ironische Art mit reinzubringen, die assoziativ, aber auch spielerisch ist und dann aber auch irgendwie wieder, ja, dann wieder plötzlich so total tiefgründig, da muss man sich auch drauf einlassen irgendwie. Aber ich habe natürlich, und ich denke du auch, natürlich direkt die Verbindung auch zu Nicole Seifert gehabt, zu dem Werk Frauenliteratur, liest man ganz stark raus. Und für mich vor allem auch wieder ein Querverweis zu einer anderen Autorin, und zwar Margaret Atwood mit ihrem Essayband, was auch stolze 600 Seiten hat, worin ich mich komplett verloren habe, weil es einfach so unglaublich unterhaltsam auch war. Brennende Fragen, Margaret Atwood an der Stelle sehr zu empfehlen, denn auch sie kriegt es bravourös hin, Essays in eine sehr unterhaltsame und trotzdem wissenschaftliche Form zu bringen, die nicht nur unterhält, sondern wo man wirklich auch was lernen kann. Ich weiß noch, ich habe mir das durchgelesen und danach direkt drei Bücher bestellt. Einfach von Themen, die sie da angesprochen hat, weil das so spannend und interessant war. Da ging es um, weiß ich noch, um die Nordwestpassage, die da erschlossen werden sollte und dieses Schiff, was da passiert ist. Und dann redet sie über das Buch und dann wollte ich da unbedingt dieses Buch haben und habe das irgendwie früh um 5 bestellt, weil mir es nicht mehr aus dem Kopf ging. Da musste ich ganz stark dran denken, als ich den Essay von Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein, gelesen habe, was auch in der Form aufgegriffen wurde, unter anderem habe ich gefunden von Simone de Beauvoir. Also es gilt natürlich auch als eine Art Vorlage für weitere Autorinnen, die dann folgen sollten, was man rückblickend auch wiederfindet, weil wir natürlich jetzt schon mehrere Autorinnen behandelt haben, die danach gefolgt sind, wie unter anderem Simone de Beauvoir, und wo man, wenn man das liest, auch direkt eine Assoziation hat, was diesen Stil angeht, vor allem was diese Provokation angeht. Und wenn es erlaubt ist, oder ich weiß nicht, wie deine Zeit aussieht, aber ich habe mir tatsächlich auch eine total lustige Textstelle rausgesucht, die ich witzig fand.
Ja, gerne, mach mal, genau. Vielleicht das, haben wir ja auch das, dieselbe, das wäre besonders das wär, lustig.
mal sehen. Da kam für mich diese Provokation und so dieses Suffisante, genau, sie hat auch so eine Suffisanz irgendwie bei sich drin. Da kam das für mich raus. Und sowas mag ich ja. Schon sonderbar, wie gerne Romane uns glauben lassen, ausnahmslos jede Mittagsgesellschaft würde durch einen geistreichen Ausspruch oder eine weise Tat unvergesslich bleiben. Nur selten erwähnen sie dabei, was auf den Tisch kam. Die Konvention des Romans schreiben vor, weder Suppe noch Lachs oder Entenbraten zu nennen, ganz so, als hätten Suppe und Lachs oder Entenbraten keinerlei Bedeutung, als hätte noch nie jemand eine Zigarre geraucht oder ein Glas Wein getrunken. Genau mit diesen Konventionen werde ich hingegen brechen und mir die Freiheit erlauben, Ihnen von der Seezunge im tiefen Teller zu berichten, deren hellbraun gesprenkelte, schneeweiße Sahnedecke mich an die Flanke eines Rehs erinnerte. Als zweiter Gang Rebhuhn. Doch wer hier an einsame, nackte Vögel denkt, irrt gewaltig. Zahlreich und in großer Vielfalt hielten sie Einzug und hatten ihr gesamtes Gefolge aus Soßen und Salaten dabei. Die süßen und die würzigen, hübsch nacheinander. Also sie spricht es, wie gesagt, auch direkt an, was sie vorhat, was sie machen wird. Sie verkleidet das nicht, sie packt das nicht in irgendeine Metapher, sondern sie sagt, nee, an der Stelle so nicht. Und ich breche hier damit und führt direkt dann auch das Beispiel an. Und das ist eine sehr angenehme, charmante Klarheit, die mir einfach gefallen hat bei dem Essay. Also das, ja, ja. Das ist unter anderem was mir sehr, sehr angenehm aufgefallen ist und auch, wie du vorhin gesagt hast, hängen geblieben ist. Welche Textstelle hast du denn? Auch einen mitraten?
Super schön, dass du die rausgesucht hast. Nee, aber ich erinnere mich noch, dass ich auch mich amüsiert habe, als ich es gelesen habe. Also sie ist hier wirklich sehr, also sie ist absolut wortmächtig, ne? Sie beherrscht so die Kunst des Vergleichs, der Metaphern. Aber genau, und sie webt wirklich sehr kunstvolle Sprachgebilde, kann man vielleicht auch sagen, ne? Also ist auf jeden Fall, ja, große Kunst, was Virginia Woolf hier schafft, das finde ich auch. Und dann ist es eben umso lustiger, wenn dann so, ja, so absurde Sachen oder so ironische, sarkastische Sachen so eingewoben werden, ne? Neben so einem ganz lyrischen Satz, wo man so denkt, oh, das ist jetzt wie aus einem Gedicht und dann kommt ja so ein witziger Vergleich oder ja, also total lustig auf jeden Fall, genau. Und die Spiel mit der Fiktion und Realität, also man darf sich von ihr nicht aufs Glatteis führen lassen, ist auf jeden Fall auch, finde ich, total super. Also man fühlt sich auf jeden Fall als lesende Person hier von ihr so ein bisschen auch rausgefordert, ne, dass man Dinge auch hinterfragt, die sie jetzt als gesetzt hier einfach in ihren Texten anbringt oder so. Also es ist auf jeden Fall einiges los in den Texten und man kann sich durchaus auch amüsieren. Das finde ich auch, genau. Vielleicht noch zwei Dinge. Also sie spricht ja auch speziell von Autorinnen, die sie einerseits nicht so gut findet, aber ihre Heldin ist zum Beispiel Jane Austen und das begründet sie irgendwie auch ganz nett in dem Essay und gibt da so ein paar Beispiele und vergleicht auch andere Autorinnen dann mit Jane Austen. Und das fand ich total interessant. Und für sie ist so ein bisschen das, was sie zeichnet als Rezept, ist, dass das Geheimnis für gutes literarisches Schreiben für sie ist, dass man sich von dem Geschlecht löst, also in dem Fall vom Frausein löst, in der eigenen Literatur, die man produziert, sich eben genau davon löst und sich nicht mit dem Bewusstsein schreibt, ich schreibe jetzt als Frau. Das fand ich tatsächlich auch einen ganz interessanten Gedanken, der ja eigentlich auch noch recht modern heute gelesen werden kann. Fand ich ganz spannend. Da könnte man natürlich jetzt auch nochmal drüber diskutieren. Ich habe mir den Schluss des langen Essays ausgesucht, den recht schön zum Vorlesen fand und hier auch finde, dass man, ja, da kommen sehr viele Infos mit, weshalb ich auch denke, dass der Vortrag vielleicht auch deshalb ganz gut sich übertragen hat lassen und später nochmal entdeckt wurde, beziehungsweise wiederentdeckt wurde. Man muss jetzt hier sagen, dazu noch kurz als Vorwissen, das sollte man hier noch wissen, in dem Essay fingiert sie eine Schwester Shakespeares, die zu seiner Zeit auch hätte dichten wollen und vergleicht das so ein bisschen mit der Biografie Shakespeares. Was wäre mit Shakespeares Schwester passiert? Wie wäre das bei ihr gelaufen? Natürlich nicht gut, wie wir uns vorstellen können, aber das fand ich zum Beispiel auch eine sehr gute Idee. Und ich starte mit dem letzten Teil des Essays. Im Verlauf dieses Vortrags habe ich Ihnen von Shakespeares Schwester erzählt. Doch in Sir Sidney Lees Biografie des großen Meisters werden Sie sie nicht finden. Sie starb jung und schrieb, welch Jammer, nicht ein Wort. Dort, wo heute vor dem Elephant and Castle die Omnibusse halten, liegt sie begraben. Trotzdem glaube ich, dass diese Poetin, die nie ein Wort schrieb und an einer Kreuzung begraben wurde, noch lebt. Sie lebt in Ihnen, in mir und in vielen anderen Frauen, die heute nicht hier sind, weil sie das Geschirr spülen und die Kinder ins Bett bringen. Ja, sie lebt. Denn wahre Poetinnen sterben nicht. Sie sind stets gegenwärtig. Ihnen müsste nur die Möglichkeit gegeben werden, in Fleisch und Blut unter uns zu wandeln. Nun kommt die Macht dazu, wenn Sie mich fragen, allmählich in ihre Reichweite. Denn wir, so meine Überzeugung, noch vielleicht ein Jahrhundert lang mit 500 im Jahr für jede und einem Raum für uns leben. Notiz am Rande, die 100 Jahre wären damit dann auch jetzt bald um. Ich rede vom echten, vom kollektiven Leben, nicht von den kleinen, separaten Varianten, die wir als Individuen führen. Und wenn wir uns Freiheit angewöhnen, und den Mut haben, genau das zu schreiben, was wir denken, Und wenn wir uns ein Stück weit aus unseren Familienstuben befreien, die Menschen nicht nur in Beziehung zueinander, sondern auch in Beziehung zur Realität und die Wolken, die Bäume oder was auch immer um ihrer selbst willen sehen, und wenn wir an Miltons Schreckgespenst vorbeigucken, weil keiner uns die Sicht versperren sollte, und wenn wir uns der Tatsache, denn es ist eine, stellen, dass da kein Arm ist, an dem wir uns festhalten könnten, sondern dass wir allein unterwegs sind und dass wir in Beziehung zur Realität stehen und nicht nur zur Welt der Männer und Frauen, dann wird die Möglichkeit in unserer Reichweite sein. Und die tote Poetin, die Shakespeares Schwester war, wird die leibliche Gestalt endlich annehmen, die sie so oft schon hat ablegen müssen. Durch die Leben der Unbekannten, die ihr vorausgingen, wird sie, wie ihr Bruder vor ihr, geboren werden. Denn dass sie ohne diese Vorbereitung erscheint, ohne unsere Anstrengung, ohne die Entschlossenheit, sie bei ihrer Wiedergeburt eine Welt vorfinden zu lassen, in der sie leben und schreiben kann, können wir nicht erwarten, denn das wäre unmöglich. Doch ich bleibe dabei, dass sie erscheinen wird, wenn wir für sie arbeiten, und dass diese Arbeit selbst in Armut und pechschwarzer Dunkelheit die Mühe wert ist.
Ja, liebe Sarah, das war einfach, glaube ich, runder hätte man die Sache nicht machen können, als mit diesem Auszug aus dem Essay, aus dem bekanntesten Werk von Virginia Woolf. Wir hoffen, wir konnten euch etwas ja in ihre Gedankenwelt einführen, euch anregen, euch mit der Literatur dieser sehr, sehr bekannten und auch irgendwie nicht bekannten Autorin auseinanderzusetzen. Und genau an der Stelle sei gesagt, wir machen eine ganz, ganz mini kleine Sommerpause. Das heißt, der Juli wird etwas weniger audiolastig sein. Auf Instagram wird es natürlich immer den einen oder anderen Beitrag geben. Aber genau, bei uns geht's weiter im August. Und wir reisen wieder, Sarah, wir reisen wieder in den Osten. Das nächste Mal bin ich dran. Wir reisen wieder sehr, sehr weit in den Osten. Mir hat's eine Autorin angetan, die länger auf meiner Liste war, die ich mir schon länger zu Gemüte führen wollte, und ich habe mir ein Buch zu Gemüte geführt, was mich so bewegt hat, dass ich mir danach direkt das zweite geholt habe.
Na super.
Und jetzt auch dabei bin, dieses zu lesen. Genau, und da habe ich euch natürlich auch ein kleines Zitat mitgebracht. So unbekümmert, wie die Frau sprach, fiel es mir schwer, böse auf sie zu sein. Außerdem sagte ich mir, dass alles gar nicht so schlimm war. Jedenfalls sah sie nicht so aus, als sei sie nicht ganz richtig im Kopf oder auch nur nach einer feuchtfröhlichen Nacht auf dem Heimweg. Dafür hatte sie viel zu wache und kluge Augen. Mit ihrem ernsten Gesicht machte sie sogar den Eindruck, als stehe sie über allem Leid und aller Freude dieser Welt. Das war wohl auch der Grund, dass die Atmosphäre, die sie umgab, wie mit starker Spannung geladen wirkte.
Oh, schön. Nochmal was ganz anderes als Ausblick.
Ja, wir begeben uns wieder in das 21. bzw. 20. Jahrhundert. Wir erleben eine Autorin, die noch aktuell wirkt. Also wir sind wieder bei uns gelandet. Und damit vielen, vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung, für diesen großartigen Abriss zu Virginia Woolf. Wenn ihr natürlich jetzt andere Werke von dieser Autorin schon mal gelesen habt, wie zum Beispiel Orlando oder so, also wie du schon sagst, wir haben ja jetzt beide dieses Buch, und ich denke auch, dass es auf jeden Fall was für den Herbst und den Winter ist, dass man sich da nochmal mit der ein oder anderen längeren Lektüre zurückziehen kann. Dann schreibt uns doch gerne mal bitte dazu. Das würde uns, glaube ich, sehr interessieren, was ihr von den Geschichten von Virginia Woolf haltet und wie ihr vor allem dazu steht und vor allem auch, was ja den aktuellen Bezug angeht. Also da ist ja so viel Aktualität drinne, die sich da finden lässt. Und worüber sich auch diskutieren lässt. Ich glaube, da findet man wirklich viele Ansätze. Und genau, ihr kennt die üblichen Kanäle. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Schmeißt uns ganz viel Geld in die Kaffeekasse. Wir haben eine Kaffeekasse, wenn ihr unseren kleinen Podcast unterstützen möchtet, für die Hostinggebühren, damit wir so lange wie möglich werbefrei bleiben können. Genau, das würde uns sehr helfen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch einfach, wenn ihr uns anhört, das hilft uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wie es euch beliebt, wie es für euch am besten ist. Genau, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz, ganz zauberhaften Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Marianne.
und eure Sarah. Nutzt den freien Monat und hört euch die alten Folgen an.
Genau,
damit
alle.
Ihr dann völlig fit seid. Im August geht's weiter und dann fragen wir euch ab.
Ja, genau. Eine Folge nur Fragen.
Genau. Ja, dann einen schönen Sommer und ich hatte auch wieder große Freude und freue mich auf die nächste Autorin und wir hören uns im August.
Tschüss.
Tschüss.